Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hör mal, wer da hostet Podcasts. Mein Name ist Nick, dieser Podcast kommt aus dem Hause Hostpress und wir waren im vergangenen Jahr auf dem WordCamp Germany in Gerolstein. Dort haben wir verschiedenste Menschen kennengelernt und getroffen, unter anderem Bernhard Kau, und deshalb haben wir dann spontan eine Podcast-Folge aufgenommen, die ihr jetzt hören könnt. Und da noch weitere Gespräche folgen werden, empfehle ich euch, diesem Podcast zu folgen und zu abonnieren. Und im besten Falle, wenn euch die Gespräche gefallen, dann tut uns den Gefallen und empfehlt uns doch gerne weiter. Ganz herzlichen Dank und jetzt viel Spaß.
Wer sitzt mir gegenüber?
Bernhard Kau.
Was tust du?
Ich arbeite bei Imsight als Full-Stack-Developer.
Was ist das?
Ein Full-Stack-Developer ist ein Entwickler, der alles von Backend bis Frontend macht. Alle Bereiche der Entwicklung.
Wenn man in die WordPress-Community reinschaut, dann sieht man dich sehr, sehr oft. Was machst du in der Community?
Also angefangen habe ich 2009 mit einem Plugin. Ich habe ein Plugin veröffentlicht und habe dann auch angefangen, selbst zu bloggen, dass es ein Plugin gibt und was ich so mache. Und seitdem war ich sehr viel auf WordCamps unterwegs. Mein erstes WordCamp war 2010. Und das jetzt heute ist mein 51. In-Person-WordCamp. Also Ich bin ziemlich rumgekommen in irgendwie 15, 16 verschiedenen Ländern. Und ja.
Wie ist dein Eindruck, wenn du das hier jetzt vergleichst mit zum Beispiel WordCamp EU oder Asia oder so?
Ja, also WordCamp Europe und Asia und WordCamp US sind halt sehr viel größer von den Dimensionen. Es ist sehr viel internationaler. Also die deutschen WordCamps haben halt immer den Fokus auf die deutsche Community und auch Gäste aus dem europäischen Ausland, sagen immer das Klassentreffen der deutschen Community, und man kommt dann einmal im Jahr zusammen. Bis 2019 gab es noch mal mehr als eins pro Jahr in Deutschland, aber es ist halt einfach so ein Zusammenkommen. Die Leute mal treffen, die man sonst nur online kennt, die man vielleicht auch schon lange verfolgt, irgendwo auf Social Media oder so. Und man lernt sich einfach kennen und hat eine gute Zeit zusammen.
Wenn man jetzt Teil der WordCamp Community werden möchte, also da dem Produkt, dem Ökosystem was hinzufügen, aber man ist selber kein Entwickler, hat man dann Möglichkeiten, auch trotzdem da irgendwie mitzuwirken?
Ja, also wenn man erstmal in die Community reinkommen will, dann ist das Beste, was man machen kann, ein Meetup zu besuchen. Da gibt es sehr viele vor Ort, in Städten, also mittlerweile sind die meisten wieder vor Ort, es gibt noch ein paar online, wir haben in Berlin unser Meetup noch online, und das ist so der erste Anknüpfungspunkt. Also auch wenn man irgendwie selbst WordPress erst seit kurzem verwendet und einfach Fragen hat, kann man da einfach mal dazukommen und einfach mal reinschnuppern und Leute kennenlernen, die auch WordPress benutzen. Wenn man mithelfen will, gibt es verschiedene Arten. Wir hatten ja gestern den Contributor Day hier. Da lernt man einfach, wie man an WordPress mitarbeiten kann. Und man braucht dafür gar keine speziellen Fähigkeiten. Also man muss schon gar nicht entwickeln können oder designen können oder sonst was. Es gibt so viele verschiedene Teams. Also wenn man irgendwie übersetzen möchte, also eine andere Sprache als irgendwie Englisch spricht, zum Beispiel Deutsch, dann kann man übersetzen. Selbst wenn man nur Deutsch spricht, kann man von Deutsch auf Deutsch übersetzen. Genau, dann gibt es Sachen wie Dokumentation, Community-Arbeit, also bei so einem WordCamp als Organizer, als Volunteer dabei sein. Es gibt für alle irgendwie einen Punkt, wo man mithelfen kann, wenn man Interesse hat, mitzuhelfen.
Also was jetzt bei 51 Events, seit wie vielen Jahren bist du denn schon in dem Bereich dann tätig? Kannst du das so etwa beziffern? Ja.
Also angefangen hat es bei mir, wie gesagt, mit meinem ersten Plugin 2009. Das erste WordCamp war dann 2010. Und so richtig in der Community angekommen, würde ich sagen, das war Ende 2011. Da gab es die ersten Meetups, am eins in Potsdam. Und da bin ich dann halt einmal im Monat hingegangen und habe einfach Menschen regelmäßig getroffen, und dann haben wir 2012 auch in Berlin zusammen ein Camp organisiert, und das war so mein Startschuss in die Community. Das sagen könnte, ich war so wirklich in der Community angekommen. Und 2013 war ich dann auf dem ersten WordCamp EU in den Niederlanden, und da war dann so ein bisschen der Startschuss so in die internationale Community, dass man einfach mal mehr Menschen kennenlernt als immer die gleichen, die dann auf den deutschen WordCamps zugegen waren.
Mich interessiert jetzt dieses ominöse Plugin, das du schon zweimal erwähnt hast. Was ist das für ein Plugin?
Ja, ich muss sagen, ich habe das vor kurzem abgeschaltet. Es war ein Plugin für eine Auto-Completion. Also man hat so ein Suchfeld in deinem Blog. Mhm. Und wenn man da anfängt, irgendwie einen Begriff einzutippen, dann kommt da so ein kleines Dropdown unten und dann sieht man dann Titel von Seiten oder Beiträgen, die diesem Suchbegriff entsprechen. Dann kann man da draufklicken, kommt direkt dahin. Das war so Ende 2009, Anfang 2010 war das total angesagt. Das hat jeder gemacht. Bei Google gab es dann auch so diese Live-Suche, wo man was eintippt und sieht sofort, was da kommt. Mittlerweile setzen es viele gar nicht mehr ein. Also das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Auch die Technik hinten dran war sehr veraltet. Also das gibt's mittlerweile nicht mehr. Aber das war so der Startschuss. Das war eine Funktion, die wollte ein Kollege von mir haben in einem WordPress. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was WordPress ist. Also der hat es irgendwie installiert und hat mich gefragt, ob es diese Funktion gibt. Ich so, nee, aber man kann da so Plugins programmieren und das macht man in PHP. PHP kann ich. Ich guck mir das mal an. Und dann habe ich halt das Plugin geschrieben und dann hatte ich dieses Ding und dann, ja, was mache ich jetzt damit? Da gibt's dieses Plugin Directory, da kann ich das hochladen, dann können es auch andere nutzen. Aber wie kriegen die mit, dass es das gibt? Dann fange ich doch einfach auch mal an, so einen WordPress-Blog zu schreiben und schreibe einfach, ich habe ein Plugin geschrieben. Vielleicht interessiert's euch. Und seitdem gibt's den Blog. Also die gibt's jetzt seit 2009. Ich schreibe mittlerweile alle 2 Wochen einen Beitrag. Mittlerweile auf Englisch und Deutsch. Und über alles Mögliche. Also Themen, die so bei der Arbeit aufkommen. Wenn ich ein WordCamp besuche, schreibe ich einen offenen Bericht darüber. Ja, so aus dem Berufsalltag oder halt meinem Community-Leben.
Ich habe die letzten zumindest gelesen. Genau, also kommen wir mal zu deinem aktuellen, also Hauptjob, Hauptberuf. Was genau machst du da?
Ich bin gerade dabei, Teams zu wechseln. Also ich habe im Oktober letztes Jahr angefangen bei Impsites und ich war zuerst, man könnte sagen, ich war im Second Level Support. Also wir haben einen großen Kunden und der hatte eben verschiedene Anforderungen oder irgendwelche Probleme, die aufgefallen sind bei irgendeinem Start von einer neuen Seite. Die haben sehr, sehr viele alte Seiten von Closed Source CMS migriert auf WordPress und da gab es dann halt immer mal hier und da einfach Dinge, die aufgefallen sind. Und ich war so der Entwickler, der dann einfach geguckt hat, okay, wo liegt das Problem begraben? Ist es irgendwie ein Plugin oder ist es in einem Theme oder ist es irgendwie eine ganz neue Anforderung? Und da konnte ich einfach mein sehr breites WordPress-Wissen einfach da einstreuen und einfach mal gucken, wo ist denn der Fehler? Und jetzt gehe ich gerade so in ein anderes Team über, da geht es ein bisschen mehr um die Pflege von bestehenden Kundenprojekten, also irgendein Produkt wurde entwickelt, also unser Agenturteam hat irgendwie eine neue Webseite für einen neuen Kunden erzeugt und das Projekt ist dann abgeschlossen, aber natürlich, eine Webseite ist nie abgeschlossen. Also man baut die zwar und dann ist sie live, aber natürlich gibt es dann immer wieder Anpassungen, die gemacht werden müssen. Oder es kommt eine neue Gutenberg-Version in den Core und dann müssen irgendwie Sachen nachgearbeitet werden. Und das ist so die Aufgabe von dem neuen Team.
Wie war das Gutenberg für dich ein Thema
dabei? Das ist ein sehr großes Thema. Also ich war ein sehr früher Early Adopter von Gutenberg. Ich habe das in meinem eigenen Blog schon installiert, bevor im Core drin war. Also ich habe das Plugin installiert und war von Anfang an total begeistert. Ich verstehe die Kritik, die am Anfang da war. Es waren halt Dinge noch nicht so ganz stabil und Dinge wurden nochmal umentschieden und dann hat sich das UI wieder geändert. Aber die Idee von Blöcken, auch jetzt im Site-Editor, ist eine super geniale, weil man einfach Menschen ermöglicht, ohne Codekenntnisse eigene Seiten zu gestalten. Also selbst ein Theme muss man heutzutage nicht mehr unbedingt bauen, schon gar nicht mit PHP, sondern man kann sich eine Seite komplett mit Blöcken zusammenstellen und kann die sehr stark individualisieren. Also ich habe das selbst mal gemacht. Ich bin zwar Entwickler und kann auch Codes programmieren und kann auch irgendwie ein Theme from scratch schreiben in PHP, aber ich habe mal versucht, einfach eine bestehende Seite optisch 1:1 nachzubauen, nur mit dem Site-Editor. Und ich habe das einmal mit 2022 und einmal mit 2023 gemacht als Basis, die ja unterschiedlich aussehen und ich konnte in beiden dieses andere Theme nachbauen. Einfach nur mit Blöcken und den Einstellungen, die da sind. Und es war so das Erlebnis, wo ich dachte, wow, man kann echt viel machen. Jetzt müssen wir nur noch das hinkriegen, dass es einfacher wird, dass es verständlicher ist, dass man jemandem wirklich sagt, okay, hier ist der Site-Editor, versuch mal eine Seite zu bauen. Im Moment ist es nicht unbedingt für jemanden, der gar keine Ahnung hat, was Webseiten sind und was sind die verschiedenen Templates und was sind Template-Parts und was sind Pattern und was sind wiederverwendbare Blöcke. Da sind einfach so viele Begrifflichkeiten, die man erstmal lernen muss. Die Einstiegshürde ist schon groß. Die war es immer bei WordPress. Also WordPress ist einfach im Vergleich zu anderen CMS, aber es ist nicht einfach per se. Also eine Webseite zu bauen ist immer ein großes Thema und jemand, der noch nie sowas gemacht hat, für den ist auch WordPress schwierig. Und da müssen wir einfach ein bisschen besser werden in diesem Onboarding.
Ein großer Vorteil vom Gutenberg Editor ist aus meiner Sicht auch, dass man das Produkt wieder der Community zurückgibt. Im Vergleich zu jetzt Elementor oder sowas ist es ja so, dass das nur meistens ein Theme ist. Das ist gebunden an den Elementor Editor, so dass man im Prinzip diesen WordPress-Gedanken ein bisschen auflöst. Und jetzt geht das halt, ich sag mal, wieder ein bisschen mehr in die Strömung Open Source rein, in dem Sinne von, dass das halt bei dem eigentlichen Kernprodukt bleibt. Meine Frage diesbezüglich ist aber, wie kann man Leute, die jetzt zum Beispiel sich über Jahre jetzt an Elementor oder vergleichbare Produkte gewöhnt haben, wieder zum Gutenberg-Editor zurückziehen? Also empfehlen.
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also ich selbst habe nie Page-Builder für mich eingesetzt oder wenn, also ich habe vorher in einer anderen Agentur gearbeitet, wir haben nie von vornherein einen Page-Builder eingesetzt, aber es kam natürlich manchmal vor, dass irgendwie der Kunde von jemand anders ein Theme oder eine Webseite gebaut bekommen hat mit einem Page-Builder. Oder man hat sich irgendwie auf so einer Theme-Plattform ein Theme gekauft für $60 und da war ein Page-Builder drin. Mhm. Das Problem, was ich bei vielen Page-Buildern sehe, ist der sogenannte Vendor-Lock-In-Effekt. Das heißt, man installiert sich ein Theme mit einem Page-Builder drin, teilweise sehr speziell nur für dieses eine Theme gebaut, und dann ist man da gefangen. Man kann nicht einfach wechseln. Wenn man den Block-Editor verwendet und ein Theme, was für den Block-Editor optimiert ist, dann kann man theoretisch das Theme einfach austauschen. Also ich kann von heute auf morgen einfach das gesamte Aussehen meiner Seite ändern und alle Inhalte bleiben gleich. Mhm. Weil eben die Inhalte mit den nativen Core-Blöcken umgesetzt sind und die funktionieren auch in einem anderen Theme. Bei Elementor ist es auch so. Also Elementor hat zwar dieses Hello Elementor-Theme von Elementor programmiert von der Firma dahinter, aber den Elementor-Page-Builder kann man theoretisch auch mit verschiedensten Themes verwenden. Natürlich kann ich den jetzt nicht mit einem Theme verwenden, das einen anderen Page-Builder fest integriert hat. Mhm. Aber man ist dann eben im Elementor sozusagen gefangen. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ich ersetze Elementor mal durch den Gutenberg-Editor oder durch den Beaver-Builder, das geht einfach nicht. Die sind nicht zueinander kompatibel. Mhm. Und ich denke schon, dass es besser wäre, generell für die Community, wenn wir uns auf den Block-Editor einigen. Und wenn man dann einfach sagt, ich erweitere die Funktionalität des Block-Editors mit eigenen Dingen. Also es gibt ja auch für den Block-Editor ganz viele Zusatz-Plugins, mhm. mit denen man dann meinetwegen einen Slider-Block hat oder irgendwelche Formularblöcke oder sonst was. Und dass man sich einfach darauf einigt, Blöcke ist der Standard, aber was ich dann an Zusatzfunktionalitäten habe, das kann ich vielleicht mit anderen Plugins dazu bauen. Also man hat nicht den Page-Builder, der alles ersetzt, der selbst diesen Zeiteditor ersetzt, sondern man verkauft dann im Grunde auch, wenn man jetzt irgendwie so ein Premium-Plugin haben will, die Zusatzblöcke, die dann halt irgendwelche tollen Funktionalitäten bilden. Und dann wäre es halt nachhaltiger. Dann könnte man trotzdem das Theme einfach wechseln, weil die Inhalte weiterhin da sind.
Wie ist das in der WordPress-Community, wenn wir jetzt über diesen Gutenberg sprechen? Man hat das Gefühl, man spricht sehr viel darüber, aber man bekommt nicht mit, was sind die Themen, über die man da spricht. Also was sind so die Diskussionen, die da gerade so innerhalb derer, die sich damit beschäftigen und das Ziel, also das Ganze vorantreiben wollen, was sind da die Themen?
Schwierig. Also ich bin auch in der Entwicklung von Gutenberg nicht wirklich involviert, aber es ist immer so die Frage, was soll in den Blog-Editor standardmäßig rein? Also was brauchen wir im Blog-Editor und was sollte immer noch extern sein? Also wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem diesen Summary-Block oder diese Summary-Tags bekommen, wo man einfach so ein, also man hat irgendwie ein, zum Beispiel so ein klassisches FAQ, man hat eine Frage, klickt dann auf die Frage und dann klappt sich die Antwort auf. Mhm. Nennt sich manchmal auch Toggle. Und da gab es halt ganz viele Blöcke, die das eben extra gebaut haben. Und da gibt es jetzt mittlerweile Webstandards, die auch barrierefrei sind. Da gibt es eigenen HTML-Tag, der genau dafür da ist. Und das hat man jetzt eben als Block gebaut. Oder jetzt demnächst gibt es dann einen Formular-Block. Das heißt, man kann sich eben Formulare über Blöcke zusammenbauen im Backend und kann dann eben auch so ganz einfach Kontaktformulare mit dem Block-Editor bauen. Aber da ist immer so die Frage, was soll in den Core rein und was ist sogenanntes Plugin-Territory? Also was sollten Plugins lösen? Also es gibt ja nicht umsonst ganz viele Formular-Plugins und es gibt auch sowas wie WooCommerce als E-Commerce-Lösung, als eine E-Commerce-Lösung, es gibt ja auch andere da draußen. Und die Frage ist halt, was soll alles rein? Also wir werden niemals eine E-Commerce-Lösung in den Core bringen oder sonstiges. Und das ist immer so eine Abwägung. Also es gibt auch in WordPress dieses Prinzip Decisions, not Options. Wir schreiben einfach Dinge vor, weil sie einfach sich etabliert haben und geben weniger Optionen. Aber auch das wird so ein bisschen aufgeweicht, weil am Anfang hatte man bei dem Absatzblock vielleicht die Möglichkeit, man konnte die Schriftart ändern, die Schriftgröße ändern, man konnte irgendwie Sachen fett und kursiv machen, aber man konnte nicht Abstände machen. Und jetzt haben wir auf einmal die Möglichkeit, Innen- und Außenabstände zu definieren. In jedem Block. Und das hat man früher nicht gemacht. Das haben Page-Builder schon immer gemacht. Also ob das jetzt Elementor ist oder Divi oder andere, da konnte man schon immer bei jedem Element, was man da hatte, konnte man sagen, so viel Innenabstand, so viel Außenabstand. Das hat der Block-Editor lange ignoriert oder gesagt, das wollen wir gar nicht machen, das sollen die Themes vorgeben. Aber jetzt durch den Side-Editor ist es einfach notwendig, weil das Theme selbst gar nicht mehr so wichtig ist. Man kann eben alles selbst einstellen und dann hat man die Notwendigkeit gesehen, das auch einzubauen. Das muss man zwar noch ein bisschen anschalten, die Optionen sind noch ein bisschen versteckt, aber man kann sie dann pro Block anschalten. Und selbst jetzt diese Font-Library, die kommt, dass man eben beliebige Google-Fonts zum Beispiel einfach verwenden kann und dann werden die von WordPress runtergeladen, lokal gehostet, eben auch datenschutzkonform. dass es sehr viel einfacher ist, eigene Fonts zu verwenden. Und das kann man dann eben in einem Absatzblock kann man sagen, und hier hätte ich jetzt gerne diese Schriftart von Google. Und dann wird die einfach runtergeladen. Das war eine große Diskussion. Das ist jetzt bei 6.4 erstmal nochmal rausgekommen, weil es da noch ein bisschen technische Abstimmung gibt. Aber das ist immer so die Frage, will man das drin haben? Sollte das vielleicht doch noch ein Plugin sein? Oder will man es irgendwie erklären, dass es doch noch programmiert werden muss? Das ist immer so eine große Abwägung, wie weit wollen wir gehen?
Aber ist das nicht das, was man will? Also eigentlich zu sagen, ich will keinen Theme von außerhalb haben, ich will auch so wenig Plugins wie möglich haben, weil ist super, damit ich eine schnelle Webseite habe und damit ich weniger Probleme habe, wenn ich Updates mache etc. pp., also dass das alles ein bisschen passt. Ist das dann nicht der Traum, dass man irgendwie alles sozusagen aus WordPress gießt, ohne sich irgendwie von außerhalb noch Player mit reinzuholen?
Ja und nein. Also diese Philosophie Decisions und Options hat eben den Hintergrund, dass man sagt, je weniger Optionen man den Leuten gibt, desto einfacher ist die Bedienung. Also wenn ich irgendwie ein Plugin habe mit der Einstellungsseite mit 1000 verschiedenen Optionen, die muss ich erstmal alle verstehen. Und wenn ich einen Page-Builder habe, der mir 1000 Optionen bietet, der mir vielleicht noch sagt, ich kann jetzt mach bei Desktop, Tablet und Mobile Dinge ein- und ausblenden und verschiedene, was weiß ich, bei Tablet ist der Hintergrund eine andere Farbe als bei Mobile. Das ist toll, aber es überfordert auch, weil ich muss diese ganzen Entscheidungen treffen. Und für jemand, der gerade anfängt, eine Webseite zu bauen, und von so einem Riesenwust an Optionen gestellt wird, der überlegt sich auch, brauche ich das alles, sollte ich das sofort machen oder ist das erstmal uninteressant? Also je mehr Optionen man gibt, desto mehr überfordert man gerade unerfahrene Anwender und Anwenderinnen mit dem, was möglich ist. Und da ist immer so eine Abwägung. Also wie viel will man den Leuten ermöglichen ohne Codes, aber wie viel will man ihnen auch direkt zumuten? Deswegen sind bestimmte Dinge einfach ausgeblendet. Man muss sie erstmal anschalten, damit man sie sieht visuell. Und da ist das halt so ein feiner Grad, so. Wie viel ist zu viel und wie viel ist nötig, damit es flexibel bleibt und dass man wirklich nur mit dem Side-Editor eine gesamte Seite bauen kann.
Daran liegt wahrscheinlich auch die Stärke von Alternativprodukten wie Wix.com oder sowas, die halt im Prinzip ja dann die Kunden an der Stelle abholen, also ihre Kunden an der Stelle abholen, weil sie halt sagen, WordPress ist zu komplex, so halt, ne? Also wenn man es jetzt WordPress mit E-Commerce kombiniert, ist es im Vergleich zu Shopify irgendwie komplizierter oder sowas, also für Endkunden gefühlt. Versucht da WordPress auch noch einfacher zu werden?
Ja, die Frage ist immer, versucht WordPress einfach zu werden. Also es gibt, wie gesagt, in der Community beide Lager. Es gibt die, die sagen, wir brauchen mehr und es gibt die, die sagen, lass uns auf das Wesentliche konzentrieren und alle anderen Sachen weiter bei Plugins zu haben. Und es gibt halt kein richtig oder falsch. Hm. Es ist immer eine Abwägung. Man muss immer überlegen, welchen Trend will man folgen. Und natürlich gibt es einfach Closed-Source-Plattformen, die geben weniger Optionen, dafür sind sie benutzerfreundlicher. Und WordPress war schon immer, wenn man es selbst gehostet hat, sehr viel umfangreicher. Wenn man mehr Optionen gibt, dann hat man mehr Vielfalt, aber man hat eben auch mehr Überforderung, was die Benutzerfreundlichkeit angeht und den Einstieg. Und da ist eben die Frage, wie man da rangeht. Es gab jetzt gerade vor kurzem so ein Theme, ich glaube Oli-Theme hieß es, die hatten so ein Onboarding-Wizard. Das heißt, man hat es installiert und dann wurden erstmal so Fragen gestellt. Und damit konnte man schon mal so die ersten Konfigurationen für das Theme relativ schnell abarbeiten und da hatte man schon mal ein funktionierendes, vorkonfiguriertes Theme und einfach einen schnelleren Start. Und vielleicht ist sowas notwendig, dass man einfach sagt, man installiert sich so ein WordPress und dann meldet man sich nicht im Dashboard an und ist dann auf einmal da und fragt sich so, wo gehe ich denn jetzt hin? Also, dass man so ein Onboarding hat. So, okay, willkommen bei deinem WordPress. Vielleicht stellst du erstmal die Sprache ein und die Zeitzone und dann legst du mal die erste Seite an und dann veröffentlichst du sie und dann legst du eine Navigation an und verlegst die Seite, dass man einfach so einen kleinen Leitfaden hat, den man einfach folgen kann, wenn man ganz, ganz neu ist. Für die erfahrenen Nutzer kann man es dann einfach wegklicken und sagen, hier, Wizard interessiert mich nicht. Aber für die, die zum ersten Mal WordPress installieren, braucht man ein besseres Onboarding. Ja. Und das machen teilweise Hoster, dass die Sachen vorinstallieren und auch so mal ein Theme vorinstallieren. Aber das machen halt diese Software-as-a-Service-Plattformen wie Wix und Squarespace und andere sehr viel besser. Mhm. Und die haben halt eine Nische, auf die sie sich fokussieren und sagen, okay, du bestellst dir einen Shop, und hier ist er. Und da ist schon alles eingestellt. Du musst ja nicht in WooCommerce installieren und ein Payment-Provider-Plugin und erstmal rausfinden, wo finde ich jetzt bei PayPal mein API-Key, den ich da eintragen muss, sondern das ist halt alles schon da. Mhm. Also der Einstieg ist halt einfacher gemacht, aber sie verkaufen halt ein Produkt. Ja. Und da ist man begrenzt, was man machen kann, aber dieses eine Produkt in dem begrenzten Umfang funktioniert halt super. Mhm.
Themenwechsel, Themes. Und zwar würdest du sagen, dass klassische Theme-Entwickler mit dem Gutenberg-Editor eher ein Problem bekommen, weil sie halt, ich sag mal, ihr Gesamtpaket verkaufen können mit Page-Builder und Co. dazu? Oder ist das für die eher ein Segen, weil sie dann quasi sich darauf konzentrieren können, Blogs zu bauen, die man dann halt quasi bei denen erwerben kann?
Ja, da gibt's auch verschiedene Philosophien. Also es gibt ja so eine große Plattform, wo man Themes kaufen kann. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber da war irgendwo so immer dieses Ding, du hast so ein Multipurpose-Theme, also ein Theme für alles, egal ob jetzt irgendwie Hochzeitswebseite oder riesen E-Commerce-Shop, das geht für alles. Und ich habe hier noch 10 Premium-Plugins drin, die du nicht extra kaufen musst, weil die verkaufe ich dir für $60 gleich mit. Das verkauft sich natürlich so ein Theme super toll, weil die Leute denken, boah, das kriege ich alles umsonst, aber man kauft halt so ein riesen Monster und dann kommt davon nie mehr weg. Und im Gegensatz gibt's halt die Leute, die sagen, ich habe ein spezielles Theme, das hat einen speziellen Anwendungszweck. Was weiß ich bin ein Portfolio-Theme oder ich bin ein Foto-Theme. Das heißt, ich kann Bilder super toll darstellen. Aber wenn man so wie ich einen Blog hat, der keine Bilder in Blogbeiträgen hat, dann funktioniert dieses Theme für mich nicht, weil ich einfach keine Fotos habe. Aber für jemanden, der Fotos zeigen will, ist es perfekt. Mhm. Oder jemand, der einen Shop haben will, für den ist halt ein speziell vorgefertigtes E-Commerce-Theme perfekt, weil da einfach der Warenkorb und die Produktübersichtsseite und die Filter einfach gut designt sind. Und ich denke, dass da die Stärken sind, die der Blog-Editor liefert, weil man eben sagen kann, man kann sich auf eine Nische fokussieren und dafür einfach ein gutes Theme schreiben. Aber man schließt den ganzen Rest nicht aus. Also man kann immer noch auch die anderen Sachen benutzen, auch die anderen Blöcke, die andere Plugins mitbringen. Aber man muss auch gar nicht mehr speziell dafür programmieren. Also bei einem klassischen Theme, wenn ich WooCommerce-kompatibel sein wollte, dann brauchte ich halt irgendwie eine Checkout-PHP, wo dann halt der Checkout-Prozess irgendwie visuell dargestellt wird. Oder ich hatte eine Card-PHP, wo der Warenkorb gut aussah. Und wenn ich da kein eigenes Template oder keine eigene CSS-Datei hatte, um das schön aussehen zu lassen, dann war halt so das Standard-Template von WooCommerce und das sah halt vielleicht nicht schön aus. Und jetzt bringt halt WooCommerce selbst Blöcke mit und stellt halt einfach sicher, dass der Teil dann, egal in welchem Theme, immer gut aussieht.
Ja.
Und man kann ihn dann vielleicht noch hübscher machen mit dem Theme, aber man braucht es gar nicht mehr. Also man muss nicht mehr das spezielle E-Commerce oder das spezielle Portfolio-Theme bauen, sondern man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Also wie soll mein Kopfbereich aussehen? Wie viel Whitespace will ich im Footer haben? Will ich eine Sidebar haben oder nicht? Aber wenn dann in der Anwendung, wenn ich jetzt denke, okay, ich will aber in meinem Blog eine Sidebar haben und das gibt das Theme nicht vor, dann baue ich die mir einfach mit Side-Editor dazu. Und trotzdem kann das Theme eben so designt werden, wie man sich das einfach als Designer oder Designerin wünscht. Also man muss gar nicht mehr diesen ganzen technischen Kram machen und man muss auch kein PHP mehr schreiben. Also man kann sehr viel künstlerischer tätig sein und so die eigene Designvision besser umsetzen. Und was die Leute da damit machen, ist dann denen überlassen. Das kann natürlich dazu führen, dass Leute einfach das Design komplett kaputt spielen. Das ist so die Horrorvision, weil sie halt die Abstände ändern können und die Farben und die Schriftarten und keine Ahnung, was alles machen können. Dann sieht das halt nachher nicht mehr so schön aus wie am Anfang. Aber man hat eben insgesamt weniger Aufwand, weil man nur noch den Blog-Editor unterstützen muss. Und im schlimmsten Fall oder im einfachsten Fall schreibt man nur HTML und eine JSON-Datei. Noch nicht mal mehr CSS oder JavaScript. Also es wird insgesamt technologisch einfacher, ein Theme zu bauen und auch wiederverwendbarer. Also ich könnte jetzt auch so ein HTML-Konstrukt nehmen und sagen, und daraus mache ich jetzt ein Shopify-Theme oder ein BigCommerce-Theme oder was auch immer. Also die Basis ist dann einfach nur eine HTML-Datei. Also sehr viel besser wiederverwendbar.
Vielen Dank, Bernhard.